Jüngerschaft und Verbindlichkeit aus Liebe. Der Text, den ich dazu lesen möchte, steht in Johannes 13 und sind die Verse 34 und 35. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Eine sehr, sehr emotionale Situation. Jesus hat gerade vorher den Jüngern die Füße gewaschen. Darauf folgen dann die Endzeitreden Jesu im Johannesevangelium, das, was er seinen Jüngern mitgeben möchte, das Wichtigste, was er auf dem Herzen hat. Und zwischen hinein kommt eine Situation, in der er über den Verrat des Judas spricht. Also hochemotional. Petrus sagt noch, du kannst mir doch nicht die Füße waschen, das geht nicht, du bist der Herr. Und so. Und Jesus sagt, nein, nein, ich zeige euch jetzt, wie es funktionieren soll, wie ich mir Herrschaft vorstelle. Ich finde, dass zukünftig alle Leute, die irgendwo Verantwortung übernehmen, Minister, also Diener heißen sollen, sagt Jesus. Ihr sollt aller Diener sein. Ihr sollt für die Menschen da sein. Und dann in diese Situation hinein sagt er Folgendes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vier Gedanken dazu würde ich gerne mit euch teilen. Der erste heißt, Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Es wird viel darüber gelehrt in Gemeinden, man kann vieles darüber hören. Und es heißt, meistens sind es Programme, die was damit zu tun haben, wie werde ich stärker in der Nachfolge, wie kann ich ein reiferer Christ sein, wie kann ich mehr Verantwortung überleben, wie kann ich vollmächtiger beten. Was häufig ausgeblendet wird, ist, dass Jüngerschaft keine Entscheidung von uns ist. Wir Baptisten haben ja immer so große, schöne, ich bin ja auch Baptistenpastor gewesen, 15 Jahre in Gera in Thüringen. Wir haben immer so schöne, große Taufbecken und wir betonen unsere Entscheidung für Jesus. Und das ist auch gut so. Ich bin ja nicht umsonst Baptist, das will ich ja sein. Aber manchmal geht da drunter flöten, dass nicht zuerst wir uns entscheiden und dass wir nachfolgen, sondern da ist etwas vorausgegangen. Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Jesus sagt hier, ihr sollt euch untereinander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Da fängt es an. Es gibt einen Satz in der Pädagogik, der mir immer wieder begegnet ist. Das heißt, Kinder, die nicht geliebt wurden, werden Erwachsene, die nicht lieben. Und Jünger Jesu, die nicht verstanden haben, dass es Gnade ist, dass es Geschenk ist, dass es Gottes Anruf ist an mich, dass er der Anfang ist, werden immer wieder in Krisen kommen, wenn die Kräfte nicht reichen, wenn man krank ist, wenn der Gemeinde irgendwas schiefläuft, wenn sonst irgendwas ist, weil wir uns über das, was wir leben und was wir machen können, definieren. Da kommen wir dann plötzlich an die Grenze. Christsein ist leicht, solange alles gut ist, solange man immer erfolgreich ist. Neulich habe ich gehört, da wurde ein Pastor angekündigt bei einem Seminar, ein erfolgreicher Pastor aus einer wachsenden Gemeinde. Super. Es ging wahrscheinlich um irgendwie Business Seminary for New Diesel. Okay, lassen wir das. Das ist andersrum. Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Fängt ganz banal an. Keiner von uns hat sich selbst zu verdanken. Wir verdanken uns unseren Eltern, deren Liebe, unserem Gott, dem Schöpfer. Schon, dass wir allein da sind, ist ein Geschenk. Und wenn ich das so verstehen kann, wenn ich mein Leben als Geschenk verstehen kann, dann kann ich auch meine Berufung, meine Begabung als Antwort auf dieses Geschenk sehen. Dann muss ich nicht in der Berufung und Begabung im Erfolg alles rauskriegen, sondern dann kann ich das zurückgeben und genießen und mich darüber freuen. Aber es fängt dort nicht an. Es fängt dort nicht an. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, mal ganz abgesehen von dem geistlichen Teil daran krankt, dass wir die Kinder immer noch fitter und erfolgreicher und immer früher auf den Beruf und das muss alles funktionieren und am liebsten die zweite Fremdsprache schon im dritten Kindergartenjahr anbieten. Und boah, statt mal zu sagen, hey, komm doch erstmal an, atme doch erstmal durch, ist erstmal okay, wie du bist, ist gut so. Übrigens glaube ich, dass es hilft einer Gesellschaft, wenn sie in ihrer Mitte behinderte Menschen, kranke Menschen zulässt, um da hinzukommen. Wenn die Kinder mit Down-Syndrom gar nicht erst auf die Welt kommen, dann nimmt uns das von diesem Bewusstsein, dass nicht alles perfekt ist. Weil das Bild der Gesellschaft ist dann anders und es ist falsch. Das Bild der Gesellschaft ist ein Bild von Schwierigkeiten, Problemen, die aber trotzdem ihre Wurzel darin haben, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass er zuerst da war. Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Sie beginnt dabei, dass ich verstehe, dass ich ein Geschöpf bin. Sie beginnt dabei, dass ich verstehe, dass ich aus Gnade in seine Gemeinschaft berufen bin. Was heißt Gnade? Auf Hebräisch Chesed, Herrlichkeit oder auch Schönheit. So wie im Wienerischen sans gegrüßt, Gnäfrau, gnädige Frau, damit meint man eigentlich schöne Frau, zu ehrende Frau. Das ist das Wort Gnade. Gnade bedeutet, dass ich teilhabe von etwas Größerem, von etwas Besonderem. Ich weiß noch, als meine Frau sich in mich verliebt hat, da hat es ja was mit mir gemacht. Ich muss ja irgendwie schon ein toller Typ sein, sonst hätte sich die ja nicht in mich verliebt, oder? Kennt ihr das? Dass das was mit mir macht, wenn der andere zu mir Ja sagt? Dass da was passiert zwischen uns? Und dieses Gefühl, das bedeutet Gnade zu wissen, Mann, Gott, dieser Gott möchte mit mir, dabei kenne ich mich doch. Ich kenne doch meine Macken, ich kenne doch meine Abgründe, ich kenne doch meine bösen Gedanken, ich kenne doch meine schlechte Laune, ich kenne doch mein Versagen, ich kenne doch meine Gier, meine Lust, das kenne ich doch alles. Aber Gott kennt es auch und sagt trotzdem ja. Und sagt trotzdem, mit dir möchte ich gerne Gemeinde bauen. Jüngerschaft beginnt bei Jesus, weil er ruft, weil er sagt, mit dir möchte ich, dich brauche ich. Komm an Bord, du gehörst dazu. Und ich sehe dich auf eine bestimmte Weise. Und dein Selbstbewusstsein, das darf steigen. Und zwar nicht, weil du so toll bist, sondern weil ich dich liebe. Der erste Gedanke, Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Und das macht er so anschaulich deutlich, indem er sagt, indem er das einleitet mit dieser Fußwaschung. Fußwaschung damals, Sklavendienst. Das hat keiner gemacht. Das haben nur die Bediensteten, die Untergebenen, die Niedrigsten gemacht. Und Jesus, der Herr, sagt, ich möchte eure Füße waschen. Ich möchte euch da begegnen, wo ihr am dreckigsten seid, wo ihr es am nötigsten habt, wo ihr stinkt, wo ihr vielleicht infektiös seid, wo ihr irgendwie einen Pilz eingehandelt habt, einen Stachel eingetreten habt. Da möchte ich euch begegnen, da möchte ich dran. Und Petrus sagt, nee, Herr, nee. Da kommst du nicht ran. Und wir denken dann immer, wieso hat der Petrus so reagiert? Aber in der Realität, ja, schon mal mit den Gedanken an eine andere Frau gedacht, obwohl du eigentlich glücklich bist? Darf das einer wissen? Nein, nein. Und so weiter. Und genau dort, sagt Jesus, möchte ich dir begegnen. Weil nur so kriegen wir die Stacheln raus, nur so kriegen wir dich verändert. Genau dort möchte ich dir begegnen. Genau deswegen will ich dich haben. Schieb das nicht weg, dräng das nicht weg. Mach dich nicht besser, als du bist, sondern ich mache dich besser, als du bist. Ich möchte dir begegnen. Weil, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du gar keinen Anteil an mir. Du kannst es doch gar nicht allein. Ich selber bin mit 22 Jahren aus einer Suchtkrankheit heraus zum Glauben gekommen. Ich hatte viel versucht vorher. Ich komme aus einer Chaotenfamilie. Mein Vater war Alkoholiker und also wirklich alles durch die Bank kaputt. Und dann bin ich Jesus begegnet. Und alle diese Versuche vorher, die haben nicht geklappt, aber dann hat was begonnen. Es hat aber damit begonnen, ehrlich zu sagen, auszupacken, Herr, ich schaff's nicht. Das war falsch und das war nicht in Ordnung. Wirklich auszupacken. Füße waschen zu lassen. Herz waschen zu lassen. Seele waschen zu lassen. Fantasie waschen zu lassen. Das ist nicht leicht. Und doch sagt Jesus, wenn du das nicht machst, hast du keinen Anteil an mir. Wenn du nicht verstehst, dass du mich brauchst und dass ich das für dich tun möchte, hast du keinen Anteil an mir. Wenn du das alles selber machst, wenn du meinst, du bist der Superchrist, wenn du meinst, du kriegst das alles hin, es funktioniert nicht. Mag sein, es geht eine Weile gut, aber irgendwann baust du eine Fassade auf und es funktioniert nicht. Komm zur Quelle, komm zu mir, komm zur Gnade. Sonst geht es nicht. Und dann lassen sie sich darauf ein. Petrus und Johannes und Jakobus und Judas. Verrückte Kiste, oder? Dass Jesus Judas die Füße wäscht, obwohl er weiß, dass der ihn verraten wird. Wann dienen wir anderen Menschen? Dann, wenn sie wissen, dass sie Christen werden, dienen wir Flüchtlingen, damit sie zu Jesus kommen, oder dienen wir ihnen auch, wenn sie Muslime bleiben? Dienen wir ihnen auch so, wie Jesus Judas gedient hat, der ihn hinterher verraten hat? Wo hört die Liebe auf? Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Und Jesus ist das Beispiel dafür. Der zweite Gedanke: Jüngerschaft ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dass ihr euch untereinander liebt. Gott kann man nicht lieben und Menschen hassen. Das geht nicht. Wer Menschen hasst, liebt Gott nicht. Das steht da drin. Ich gebe euch ein Gebot, wie ihr meine Jünger sein könnt, indem ihr euch untereinander liebt. Jesus wird mal gefragt, zusammenzufassen, was ist denn jetzt das ganze Evangelium? Was ist das? Das war eine übliche Tradition übrigens im Judentum. Hillel, ein großer jüdischer Gelehrter, der wurde auch mal gefragt, Hillel, kannst du mich lehren, wie die ganze Tora, die ganze Bücher Mose zusammenzufassen sind, während ich auf einem Bein stehe? Und Hillel hat geantwortet, Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr dein Gott ist einer. Und du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller deiner Kraft. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden, was sie bis heute beten. Und nun wird Jesus genauso gefragt. Das Gleiche. Und die haben ja studiert. Hillel war ein Vorgänger von Jesus, ein Rabbiner, der vor Jesus gelebt hat. Dessen Schüler Gamaliel kennen viele von euch, weil das wiederum war der Lehrer von Paulus. Und dieser Hillel hat also so geantwortet und wird Jesus gefragt, fass doch mal alles zusammen. Und Jesus sagt, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deinem Verstand. Und dieses ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Übrigens beides Zitate aus dem Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 5. Und 3. Mose 19, Vers 18. Beides Zitate aus dem Alten Testament. Aber Jesus sagt, wenn du das eine meinst, wenn das Glaubensbekenntnis zu Gott wirklich ehrlich ist, dann gehört dazu und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man kann nicht Gott lieben und Menschen hassen. Das stimmt nicht. Wer das tut, liebt Gott nicht. Und weil das so ist, kann auch die Liebe sich nur zwischen Menschen entfalten. Das geht gar nicht anders. Liebe kann sich nur praktisch äußern, sonst ist sie keine Liebe. Sie ist nicht theoretisch. Ich kann nicht vorm Fernseher sitzen und anfangen zu weinen. Es geht mir manchmal so, wenn ich nicht zu Hause bin, ich bin jetzt über 50, ne, so auch Männer haben ja ihre Midlife-Crisis und so. Und dann bin ich nicht bei der Familie, Kinder aus dem Haus. Dann gucke ich irgendwo, sitze im Flieger und gucke einen Film und es geht um eine heile Familie, die in eine Krise kommt und ich heule im Flugzeug. Ich bin da so ein bisschen, ich neige so ein bisschen dazu. Dann ist es natürlich ein Ausdruck davon, dass ich liebe, aber nur weil da auch reale Menschen dahinter stecken. Würde sich das nicht darin äußern, dass ich irgendwie versuche, meinen Kindern ein guter Vater zu sein und meiner Frau ein guter Ehemann, dann wäre das Romantik, dann wäre das Gesülze, Blödsinn. Dann wäre der Schnulze, schöner deutscher Schlager, aber mehr auch nicht. Geeignet für Mallorca im Urlaub, aber nicht für das richtige Leben. Sondern das richtige Leben vollzieht sich eben in Bezügen. Es geht immer nur miteinander. Liebe ist konkret oder sie ist gar nicht. Und insofern ist Jüngerschaft eine Gemeinschaftsaufgabe. Jemand hat mal so schön gesagt, in jeder Begegnung mit einem Menschen liegt immer entweder ein Segen oder eine Aufgabe. Der andere ist mir immer entweder ein Segen oder eine Aufgabe. Und daran die Aufgabe, an der ich Liebe üben kann, Liebe üben soll. Übrigens sind mir manchmal im Nachgang, wenn man zurückguckt, die Leute, die uns nur als Aufgabe erschienen sind, viel mehr noch ein Segen, als wir das immer dachten. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Wenn man zurückguckt, so erinnert man sich, welcher Lehrer hat mir am meisten beigebracht? Oder andersrum, welcher Lehrer hat mir am wenigsten beigebracht? Und meistens ist der, den ich am meisten mochte, weil er so locker war und alles durchgehen lassen hat, nicht der, auf den ich nach 50 Jahren zurückgucke und sage, das war der, den ich gebraucht habe. Das ist nicht immer bequem. Und auch in Gemeinden haben mich Leute weitergebracht, die sind nicht bequem. Aber Jüngerschaft ist eben eine Gemeinschaftsaufgabe. Es geht nicht anders. Nikolaus Graf von Zinzendorf, von dem stammt dieses berühmte Wort, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Also wer sein Glauben leben will, kann es immer nur in Gemeinschaft mit anderen. Warum? Weil ich nur dort Liebe üben kann. Die habe ich eben nicht. Ich habe das gestern Abend schon gesagt, habe das Thema von dieses Zitat aus der Bergpredigt genommen, selig sind die Frieden stiften. Frieden stiften kann man nur dort, wo Unfrieden herrscht. Lieben kann man nur dort, wo Liebe hingehört, wo Menschen sind, wo was schwierig ist. Also die Aufgabe ist nicht, das Perfekte zu bewahren und zu erhalten, sondern die Aufgabe ist, wie kann ich mich mit dem anderen auf den Weg machen? Jemand hat mir so schön gesagt, einen Menschen liebe ich dann, wenn ich mir für den nächsten Tag noch eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen kann. Einen Menschen liebe ich nur dann, wenn ich mir für den nächsten Tag noch eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen kann. Mein Ehepartner, ein Gemeindeglied, mein Chef, mein Arbeitskollege, es geht ja auf zig Ebenen. Liebe öffnet etwas und ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Niemand kann das alleine. Es gibt dieses wunderbare Lied von Manfred Siebald. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Ängste teilen und auf einen Wege gehen. Und darin geht es dann im Refrain. Mal ist der eine der, der empfängt, mal ist der andere der, der empfängt. Mal bist du der, der gibt, mal bist du der, der nimmst. Das ist wichtig. Liebe ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Erstens, Jüngerschaft beginnt mit Jesus. Zweitens, Jüngerschaft ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Drittens, Jüngerschaft hat eine Ausstrahlung. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. An einer anderen Stelle sagt Jesus ja, ihr seid das Licht der Welt. Und ich denke, es ist so wichtig wahrzunehmen, dass wir das immer sind. Also nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern ihr seid das Licht der Welt. Immer. Das, was wir als Christen tun, was wir leben, wie wir sind, wird immer gesehen. Immer. Und die Frage ist, wird es gesehen als ein Licht, das in Brand steckt, an dem man sich die Finger verbrennt? Man sagt, autsch, da will ich nichts mit zu tun haben. Weg von einer Kirche, in der Priester Kinder missbrauchen. Weg von einer Kirche, in der Machtstrukturen auch noch geistlich verbrämt durchgesetzt werden. Weg von einer Kirche, ja, wo Leute irgendwie meinen, sie können im Namen Gottes irgendwas diktieren, was und so weiter und so weiter. Verbrennt man sich daran oder ist es andersrum? Ist es so, dass man sagt, jawohl, das möchte ich, das, was die haben, das möchte ich. Ich habe neulich im Bundestag Philipp Amthor getroffen. Philipp Amthor ist der jüngste CDU-Abgeordnete und er hat neulich mal eine ziemlich flammende Rede gegen die AfD gehalten. Und die ging dann durch die Welt und überall, die wurde, ich glaube, über 60.000 Mal wurde das geteilt, dieses YouTube-Video. Und wir hatten uns kennengelernt, auf jeden Fall habe ich ihn besucht. Und er ist ein sehr konservativer junger Mann, also 27 oder so, promoviert gerade in Verfassungsrecht, sehr konservativ. Kommt aber aus Mecklenburg-Vorpommern und sagt, ich bin überhaupt nicht kirchlich gebunden, völlig atheistischen Hintergrund und so. Und hat ein super Gespräch und am Ende sagt er, wissen Sie, was bei den Christen so fasziniert? Nee, sag ich, was meinen Sie? Ja, wir Konservative, wir müssen uns immer nur über Abgrenzung definieren. Wir bewahren das Alte und wir müssen immer dagegen sein, wenn was Neues kommt. Ja, wir sind deswegen gegen die Ehe für alle, weil das das Neue ist. Wir sind sozusagen für das Alte. Das ist typisch konservativ. Und Sie als Christen müssen es überhaupt nicht. Sie haben die Bibel, Sie brauchen nur da reingucken und Ihre Werte sind klar. Sie müssen sich überhaupt nicht über Abgrenzung definieren. Und ich habe so gedacht, wenn du wüsstest. Manchmal ist ja auch ein Vorteil, wenn einer in einem atheistischen Umfeld aufwächst. Zumindest ein reines, unverklärtes Bild von denen, die da mit Jesus unterwegs sind. Aber es hat mich nochmal daran erinnert, dass es natürlich toll ist. Eigentlich hat er recht. Genau das macht es aus. Und als was sind wir denn das Licht der Welt? Wenn Menschen meine Frau und mich angucken, haben sie dann Lust zu heiraten? Oder denken sie, sorry. Wenn Menschen meine Frau und mich und unsere 5 Kinder angucken, haben sie dann Lust, eine Familie zu gründen? Oder denken sie, nee, sorry. Wenn Menschen die Art und Weise, wie ich mein Christsein lebe im Alltag, unter die Lupe nehmen, sagen sie dann, wow. Oder sagen sie, boah, nee. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht vor Jahren, da war ich aus meiner Sucht heraus bekehrt, ganz eng und so. Und manchmal braucht man ja so Phasen im Leben. Und dann habe ich Erzieher gelernt und habe ganz viel immer von Jesus erzählt, jeden Tag. Und dann so diese Leidenschaft des Frischbekehrten und so. Und irgendwann kam eine Mitschülerin aus der Erzieherfachschule und sagte, Uwe, das, was du so von Jesus erzählst, fasziniert mich wirklich sehr. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn ich Christ werde, muss ich dann so werden wie du? Oh, das sind so die Schleifsteine, die einem Leben echt weiterbringen. Aber es spricht Bände. Also wir sind immer ein Licht, wir werden immer gesehen, es wird immer wahrgenommen. Und die Frage ist, wie attraktiv ist das? Nicht attraktiv im Sinne von angepasst. Es gibt ja auch so eine Form, dass man sagt, ja, also ich, mein Christsein ist irgendwann in nur noch so, wie heißt dieses Heilzeugs, wo die Dosen immer kleiner werden? Homöopathie, genau. Also mein Christsein ist irgendwann so homöopathisch sozusagen, dass ich in dieser Welt verschwinde und sozusagen alle sagen, boah, was bist du attraktiv? Nur ich werde eben auch nicht wahrgenommen als Christ, weil diese kleine Dosis dann doch nicht mehr sichtbar ist. Aber wahrgenommen zu werden, zu wissen, ich werde wahrgenommen, wir werden wahrgenommen, wir werden als Gemeinschaft wahrgenommen. Und die Frage ist, werden wir als das wahrgenommen, wo Leute sagen, jawohl. In der Politik sind wir immer nur die Meckerer oder als was werden wir wahrgenommen? Welches Licht scheint da? Ich habe in meinem Büro ein Bild, das habe ich mir von einer Künstlerin nachmalen lassen. Und zwar ist es eine Ikone. Und diese Ikone habe ich das erste Mal gesehen in Kostroma in Russland. Das ist das, wo die Romanows herkommen, diese Zarenfamilie. Und dort in Kostroma lebt ein Priester, ein gläubiger, orthodoxer Priester, der noch zu Sowjetzeiten immer sehr viel missionarisch gemacht hat. Der außerdem ist er jüdischen Hintergrund. Sein Sohn ist übrigens mittlerweile Parlamentspräsident in Israel, in der Knesset, Yuri Edelstein. Also jüdischer Hintergrund, ein orthodoxer Priester geworden, hat irgendwann angefangen, Hebräisch zu lernen. Das durfte man nicht in der Sowjetunion. Für alle, die es nicht wissen, Kommunisten mögen Juden nicht. Klammer wieder zu. Und ja, deswegen gibt es auch manche Berichterstattungen, sind Alt-68er, die heute deswegen aus diesem Weltbild sozusagen in Israel sind. Klammer, ich wollte nicht politisch predigen, wieder zu. Yuri Edelstein auf jeden Fall, der wurde dann irgendwann nach Kostroma versetzt, weil da gab es eine vollkommen niedergebrannte Kirche. Da waren nur noch Ruinen und daneben gab es einen kleinen Schuppen für den Pfarrer und die Gemeinde bestand aus einer Haushälterin und 2 Gänsen. Ja, so dahin haben sie den versetzt, weil er weg ist. Und der Yuri Edelstein hat diese Kirche wieder aufgebaut, ein blühendes Gemeindeleben entstanden, hat ein Waisenhaus gebaut, Wahnsinn. Der Mann ist heute über 80, ein fantastischer, toller, beeindruckender Typ. Und weil er kein Geld hatte, sich alte Ikonen zu kaufen, hat er sich neue malen lassen. Hat einen Künstler angestellt, das macht man eigentlich gar nicht. Ja? Also müssen schon Traditionen sein und so. Hat einfach ein paar Künstler angestellt mit neuen Motiven. Und ein Motiv ist, da sieht man Jesus mit dem Strahlenkranz, also den himmlischen Jesus, und er weint und in seiner Hand hält er ein Embryo. Ein Embryo, ein ungeborenes Kind. Und ich habe diese Ikone da gesehen und habe gesagt, Vater Edelstein, Pater Georgi, weint der Jesus jetzt über dieses abgetriebene Kind? Und er sagt, nein, das ist doch der himmlische Jesus. Das hätte er doch in der Hand. Das ist doch bei ihm. Er weint über die Mutter. Es hat mein Bild total verdreht. Total. Es hat total, sozusagen, ich bin ja Lebensschützer und kämpfe dafür, aber aus welcher Perspektive? Wie gehe ich mit Müttern um, mit Frauen um? Voller Liebe oder voller Verachtung? Wie macht man das? Welches Bild sind wir? Was wissen Leute von uns? Weiß ein schwangeres 16-jähriges Mädchen, wenn sie an die Deutsche Evangelische Allianz denkt, bei denen könnte ich mich melden, die helfen mir? Oder weiß sie, wenn ich denen erzähle, ich denke über Abtreibung nach, dann werden die mich anprangern? Welches Bild von uns hat die? Welches Bild entspricht Jesus? Wir werden gesehen. Wir werden immer gesehen. Immer. Ein Licht sieht man immer. Und die Frage ist, ist es ein Licht, das die Richtung weist? Ist es ein Licht, das wärmt? Ist es ein Licht, das gerade in der Adventszeit eine heimatliche und heimische Atmosphäre erzeugt? Oder ist es ein Licht, an dem ich mich verbrennen kann, das anzündet? Was ist es für ein? Ja, Gott ist auch heilig. Und Jesaja hat sich auch erschreckt, als er Gott begegnet ist. Und merkt, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und ich brauche jetzt dieses heilige Feuer. Das gehört auch dazu. Aber nach außen hin, welches Bild geben wir ab? Wofür sind wir da? Jüngerschaft hat eine Ausstrahlung. Jesus sagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Wenn ich möchte, dass Menschen zu Jesus finden, dann geht das nur mit Liebe. Ein vierter und letzter Gedanke. Jüngerschaft hat einen Preis. Ich habe vorhin gesagt, Jüngerschaft beginnt bei Jesus. Und möchte das nochmal zurücknehmen, führen, rund machen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und die Liebe Jesus ging bis zum Kreuz. Nicht weniger. Wir hier in Deutschland, wir müssen für unseren Glauben nicht sterben. Und das ist ja auch gut so. Ich war im Sommer im Nordirak. Da war das anders. Ich war im Herbst in Albanien. Da hat mir eine junge Muslimin erzählt, die zum Glauben gekommen ist, dass ihre Eltern nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen, dass ihr Bruder sie lebensgefährlich bedroht hat. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die kostet das alles. Und das sind unsere Brüder und Schwestern. Denen sind wir auf einem Weg. Und die Frage ist immer wieder, teilen wir deren Schicksal? Beten wir für sie? Denken wir an sie? Sind sie mit dran? Haben wir sie auf dem Blick? Haben wir die Geschwister im Blick, die eben nicht sich über so Luxusprobleme streiten wie wir, sondern die unter Armutsbedingungen leben und bei denen verrückterweise die Kirchen auch noch wachsen und blühen? Jesus hat es alles gekostet. Und das ist immer wieder auch eine Frage an uns. Was darf mein Glaube mich kosten? Was darf er uns kosten? Ihr sollt sie lieben, wie ich euch geliebt habe. Interessanterweise zitiert Paulus das im Epheserbrief, als er den Männern sagt, wie sie mit ihren Frauen umgehen sollen. Liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, indem er alles hingegeben hat. Alles für sie. Jüngerschaft und Verbindlichkeit aus Liebe. Jüngerschaft beginnt bei Jesus, weil er ruft, weil er uns mitnimmt. Jüngerschaft ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die wird praktisch in der Liebe und Liebe wird immer nur praktisch im Miteinander von Menschen. Jüngerschaft hat eine Ausstrahlung. Sie ist attraktiv für Menschen. Sie kann ein neues Gebot werden, eine neue Lebensqualität. Ich bin Christ geworden, weil ich die Christen überzeugend fand. Jüngerschaft hat eine Ausstrahlung und Jüngerschaft hat einen Preis. Jesus hat alles gegeben und ihm nach. Nicht aus Krampf, sondern aus Liebe, weil ich weiß, da sind Menschen, für die lohnt es sich, sich hinzugeben. So wie Paulus das den Männern über ihre Frauen schreibt. Amen.